So, willkommen zum Prognostikast, diesmal von der Logimat 2022 in Stuttgart. Ich sitze zusammen mit Christina hier. Christina ist unsere Business Development Director und damit bist du ja quasi die Chefin des Standes.
Ah, ja, genau. Okay. Ja. Zum Glück habe ich trotzdem Unterstützung von unserem Geschäftsführer. Ich bin sehr froh, dass wir zu zweit hier sind.
Sehr gut. Das ist der zweite Tag der Messe. Wie gefällt's dir?
Mir gefällt es super. Also ich bin wirklich begeistert. Endlich mal wieder eine Messe, auf die man persönlich gehen kann, persönliche Kontakte haben kann, echt nach fast 2 Jahren Pause. Es ist ziemlich erfrischend und es ist ja ziemlich viel los, finde ich. Und es gibt echt spannende Themen hier zu sehen, spannende Stände und wir tolle Gespräche. Also das ist meine Erfahrung. Wie empfindest du es, Arne?
Ja, ich nehme es eigentlich ganz ähnlich mit. Wir sind gestern Vormittag schon, also richtig viel los. Es fühlt sich an wie noch vor einigen Jahren, als wir dann auf Messen waren, entsprechend jetzt wieder. Also ja. Ich bin sehr froh, dass man wieder den direkten Kontakt mit den Interessenten, teils mit unseren Kunden haben kann und einfach aus deren Alltag direkt von Angesicht zu Angesicht hören kann.
Ist sehr definitiv. Schön. Das ist für uns ja das erste Mal Logimat-Messe, ja. Gell? Also auf der waren wir ja vorher noch nicht. Aber was würdest du sagen? Wir passen hier gut rein, oder?
Ja, es ist ganz toll. Es ist ja ein industrielles Umfeld, würde ich sagen. Und hier spielen nochmal besondere Aspekte eine Rolle, die für unsere Lösung entsprechend auch relevant sind. Also sehr interessant für uns, ja.
Was sind für Aspekte?
Also was ich so ein Stück weit mitnehme, gerade wir nutzen ja auch die Logimat hier, um unser Produkt Future vorzustellen. Mhm. Und was gerade hier Anklang findet, ist, dass man direkte Schnittstellen in bestehende Systeme bieten kann. Da fahren wir mit unserem Ansatz, alle Funktionalitäten auch über eine API bereitzustellen, glaube ich genau richtig. Und das ist ein Punkt, den ich mitnehme.
Ich finde es auch klasse, dass man direkt mit den Anwendern hier spricht. Also wirklich mit den Endanwendern, die dann mit den Fragestellungen und Problemen auf einen zukommen, wofür es dann auch Lösungen gibt. Also das finde ich wirklich, wirklich klasse, die Erfahrung. Aber ja, du hast schon Future angesprochen. Ich habe gerade Lösungen angesprochen. Wir könnten ein bisschen über Future sprechen, oder?
Genau, Future ist ja unsere Plattform, unsere in Software gegossene Plattform, mit der wir unsere Lösung, die wir in unserem Projektalltag, in unseren individuellen oder auch durch mit unseren Kernkomponenten getriebenen Entwicklungen bereits etabliert haben, in einer Plattform bereitstellen können als Software as a Service. Es läuft dann bei uns bzw. in der Cloud und kann direkt per API benutzt werden. Also es ist eine sehr niedrige Einstiegshürde, man kann sehr schnell damit anfangen. Man kann aber auch, weil wir eben breit unsere Services darin anbieten, eben entsprechend die richtigen zusammenstellen, dann mit unseren Data Scientists genau die richtige Lösung gemeinsam mit Future bauen und in die eigenen Systeme integrieren.
Ja, bei uns, für uns neu mit Future ist ja, dass wir vor allem auch kleineren und mittleren Unternehmen dann einen leichten Zugang zu Predictive Analytics und Data Science geben wollen. Richtig? Also wie empfindest du es? Also ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren da was getan hat. Also während vielleicht vor 10 Jahren das Thema Predictive Analytics, Data Science doch noch vielen Großen vor allem vorbehalten war, ist es doch jetzt recht weit verbreitet, also oder generell das Thema KI vielleicht sogar
ja,
auch.
Also der Wunsch, es zu nutzen, ist jetzt in der Breite vorhanden und zum Beispiel unsere Plattform Future ermöglicht dann eben entsprechend auch den Einsatz.
Die Tools sind eben jetzt auch da inzwischen,
ne?
Und weiterentwickelt, in der Praxis erprobt.
Aber es gibt ja auch die Situation, Data Science Team in einem Unternehmen, die es nutzen wollen und da arbeiten wir auch. Also klar, die API kann genutzt werden, aber eben auch an direkten für verschiedene Programmiersprachen, Bibliotheken, sodass es direkt auch von Data Science Teams eingebunden werden kann in die bestehenden Experimente und Lösungen, die in-house entwickelt werden.
Also sprich, man muss nicht unbedingt, wenn man will, noch ein weiteres Drittsystem hinzunehmen, sondern man kann das verwenden, womit man wohl vertraut ist, die Systeme, die man schon immer kennt. Und das, glaube ich, spielt ja auch eine Rolle. Individuelle Anwendungen sind ja da auch ganz gut mit zu handeln, richtig? Eben weil man dann über die API sehr flexibel auf die Funktionalitäten im Hintergrund zugreifen kann, oder?
Genau, also die Prognosen können ein Baustein sein, auch von einem größeren zum Beispiel Data Science Projekt oder aber auch einem größeren, größeren Logistikprojekt, wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, Lagerbestände zu optimieren und von uns die Prognosen als Bestandteil genutzt werden sollen, ist die Integration sehr schnell machbar und sehr schnell auch in einem produktiven Einsatz.
Ja, auf jeden Fall. Was sind denn so typische Use Cases oder Anwendungsfälle, die wir damit behandeln können? Also einen hast du ja gerade genannt. Fallen dir noch weitere ein, die wir mal nennen können?
Na, dafür bist du die Expertin, den gebe ich einfach mal zurück.
Ja, aber ich stelle gerade die Fragen. Ja, genau. Also ich meine, wenn wir im Bereich Logistik unterwegs sind, dann ist es natürlich immer schön und einfach ausgedrückt, wenn wir sagen, man kann dadurch herausfinden, welches Produkt, welches Material man in den nächsten Wochen oder Monaten in welcher Quantität, also in welcher Menge benötigt und kann dadurch die Planer entlasten. Ne? Also typische Benefits sind an der Stelle natürlich die Planung zu erleichtern, an der Stelle auch Zeit einzusparen, aber auch das Bauchgefühl, das die Planer sonst mitbringen, um in ihre Prognosen einzubringen oder in ihre Planung einzubringen, auch nochmal zu unterstützen, ja, nochmal so eine zweite Meinung zu haben, womit sie ihre Planzahlen validieren können. Und letztendlich geht es natürlich darum, zu wissen, wo die Reise hingeht, damit man zur richtigen Zeit die richtige Menge zur Verfügung hat, um immer lieferfähig zu bleiben, ohne zu viel auf Lager zu haben. Ne?
Einen weiteren spannenden Use Case, den ich also der gerade auch hier zu tragen kommt und in den Gesprächen guten Anklang findet, ist der ganze Bereich Predictive Maintenance, also sprich die Überwachung von Anlagen über Sensordaten und ein bisschen eben auch dort zur Prognose von zukünftigen Fehlerzuständen, die bereits frühzeitig behoben werden sollen.
Ja, da hatten wir auch sehr interessante Diskussionen jetzt schon an diesen zwei Tagen. Das sind ja im Wesentlichen drei verschiedene Ansätze interessant oder dann in Verwendung. Das eine ist ja dann, wenn man gelabelte Daten hat, also weiß, wenn zum Beispiel ein Fehler existiert und der tritt häufig auf, dann kann man ja so Mustererkennungsverfahren beispielsweise anwenden, um zu sehen, okay, unter welchen Konstellationen von meinen Werten, die Sensoren aufnehmen, in der Anlage, welche führen denn dann zu einem Fehler? Und man kann diese Regeln lernen und dann auch modellieren und dann in Zukunft besser vorhersagen. Das andere ist ja, wenn diese Fehler seltener auftreten, dann kommt oft dieser Monitoring-Aspekt ins Spiel. Und das besonders Interessante, was du jetzt auch ein paar Mal schon rausgehoben hast jetzt in den letzten zwei Tagen, ist dann auch dieser multivariate Aspekt. Ne? Dass es nicht nur geht, okay, wann geht dieser eine Sensor über eine gewisse Schwelle, sondern wie verhalten sich mehrere Sensoren gemeinsam und wann überschreiten die in gewisser aggregierter Form eine gewisse Schwelle? Weil nur weil ein Sensor hochgeht, heißt es noch lange nicht, dass es schlecht ist. Es ist auch manchmal interessant, wie das im Zusammenspiel mit anderen ist.
Genau, und das richtig hinzubekommen, ist also wirklich State of the Art. Also da bin ich auch stolz auf die Prognostiker, was da in Projekten auch erreicht wurde. Entsprechend ist das ein interessantes Thema und bringt einen echten Mehrwert, weil man kann eben manchmal nur auf die Weise Anomalien erkennen, die aus einem Einzelwert, selbst mit einem noch so gut gesetzten Schwellenwert vielleicht für einen Alarm, nicht erkennbar wären.
Ja, weil wenn es wirklich ein ganz schlimmer Fehler ist, der auftritt, dann wird man alles daran setzen, dass der kein zweites Mal auftritt. Also genau. Dann ist das natürlich auch nicht wirklich gut modellierbar, sondern nur zu monitoren, ob alles gut läuft. Und der dritte Fall, der da eine Rolle spielt, und da sind wir dann fast schon wieder bei dem ursprünglichen Aspekt Forecasting, ist ja dann, okay, meine Maschine tendiert vielleicht jetzt zu einem eher ungewöhnlichen Verhalten. Es ist vielleicht schon eine Art Verschleiß sichtbar, aber noch ist alles im grünen oder gelben Bereich, sagen wir mal. Und dann geht es darum, okay, wie lange dauert es denn jetzt noch, bis die Maschine tatsächlich ausfällt und ich das Teil ausbessern muss? Ne?
Richtig, ja, wir verwenden ja auch im reinen Monitoring-Aspekt, also noch ohne den eigentlichen Zukunftsaspekt, was wird passieren, auch bereits Prognosen, indem wir eben schauen aus den vergangenen Daten, was prognostizieren wir für einen Wert für jetzt um zu schauen, ob es da Abweichungen gibt. Also das ist noch Monitoring, aber man kann die Prognose natürlich auch weiter in die Zukunft schreiben, manchmal mit dann auch etwas mehr Unsicherheiten. Aber da wird dann eben entsprechend interessant, was ist, wenn ich eine Prognose bekomme, die in der Zukunft mehr einen Fehlerzustand vorhersagt, und den entsprechend schon zu melden und auch zeitlich einzuordnen. Kann dann echte Predictive Maintenance sein, nämlich man kann mit anhand dieser Werte dann eine frühzeitige Wartung planen und so vielleicht größeren Schaden und Folgeschäden, die durch einen eigentlichen Fehlerzustand auftauchen würden, bereits im Vorfeld eliminieren.
Auf jeden Fall, da fällt mir auch ein anderer wichtiger Stichpunkt ein in dem Zusammenhang, weil was ja besonders schön ist und wo wir dann ja wirklich so diese Funktionalitäten der künstlichen Intelligenz auch wirklich ausnutzen können, ist, wenn die hinzulernen kann über die Zeit. Ne? Und hinzulernen kannst du natürlich ganz besonders gut, durch neue Daten, die hinzukommen, einfach über die Zeit, aber dann natürlich auch durch das Feedback, zum Beispiel von Anlagenfahrern, die dann sagen, der Alarm war ein echter Alarm oder...
Genau. Also eine echte Anomalie in der Form ist es irgendwie immer. Aber es kann natürlich, ich sag mal, hilfreiche Alarme geben und welche, die vielleicht für die Anlagenführer trivial sind, bereits durch andere Systeme abgedeckt sind oder einfach aus welchem Grund auch immer nicht besonders nützlich. Und wenn es dort systematisch Feedback aufgenommen werden kann, zum Beispiel eben durch eine gut gemachte Anwendung, in der die Anlagenführer oder wer auch immer dafür zuständig ist, entsprechendes Feedback geben kann, dann stehen diese Daten zum Training bereit und entsprechend wird es in Zukunft weniger wahrscheinlich einen solchen Alarm geben, also weniger false positive, nenne ich es mal. Und eben entsprechend umso gründlicher werden durch die Mitarbeiter auch die Alarme tatsächlich untersucht, die dann auftreten, weil sie eben entsprechend die relevanten sind und nicht die irrelevanten.
Genau, und ich glaube, was halt da auch ins Spiel kommt und ein Aspekt, der immer wieder auftritt, auch in anderen Zusammenhängen, ist ja dieser Aspekt Zusammenspiel Mensch und Maschine. Ne?
Ja.
Weil KI schön und gut, aber die vollständig autonom machen zu lassen, was sie will, kommt man halt doch, also das ist die Frage, ob man das wirklich sollte. Ne? Also,
ja, es gab gestern einen ganz schönen Vortrag, also tatsächlich, wir haben ja hier auch auf der Logimat also ein ganz tolles Vortragsprogramm mit dabei. Und dort ging es genau um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und wo die sinnvoll ist. Also wir haben ja auch durch Automatisierung eben entsprechend sehr große Vorteile in diesen automatisierten Prozessen quasi eine fehlerfreie Ausführung, also beinahe. Und also das auch zum Vergleich zu den manuellen Prozessen, die natürlich fehleranfälliger sind, aber eben die manuellen Prozesse oder die von Menschen eben ausgeführten Prozesse sind halt viel, viel flexibler. Die Menschen können flexibel auf alles reagieren, auf alle Umstände reagieren. Das kann natürlich ein komplett automatisierter Prozess nicht. Aber hier in dem Zusammenspiel können eben den Menschen die richtigen Tools an die Hand gegeben werden, um den eigentlichen Prozess dann deutlich stabiler auszuführen. Also entsprechend, aber das war wirklich ganz interessant und so sehe ich das hier auch. Also diese, es ist tatsächlich ein Zusammenspiel, es ist ein Tool, nur weil, also gerade in dem Bereich Predictive Maintenance, nur weil in der Anlage ein Alarm angezeigt wird, heißt das nicht, dass automatisch die gesamte Anlage stillgelegt werden muss, sondern vielmehr als Unterstützung für den Menschen, hier zu reagieren. Es kann in einigen Bereichen so sein, dass das absolut sinnvoll ist, das automatisch, komplett automatisch zu fahren, aber hier ist das Zusammenspiel wichtig und hier können beide quasi voneinander lernen, sodass man gemeinsam dort besser wird und bessere Ergebnisse erzielt.
Das Argument war doch, der Mensch ist einfach flexibler als eine Maschine.
Der Mensch ist flexibler, genau, dafür aber fehleranfälliger.
Genau. Und ich meine, ist einfach so, ein langjähriger Planer, ein langjähriger Anlagenfahrer, der hat einfach auch eine gewisse Erfahrung. Ja.
Ja,
und was genau. Man in den Daten nicht reinsteckt, das kann die Maschine nicht wissen. Ne?
Richtig.
Es gibt einfach immer solche Sonderfälle.
Richtig, ein ganz großes Thema hier auch auf der Messe ist auch der Fachkräftemangel. Entsprechend, natürlich, es gibt, wenn das geschulte Personal da ist und die Prozesse laufen, alles gut. Aber was ist, wenn ich dort nicht den Nachwuchs heranziehen kann? Dann ist es hilfreich, wenn einfach Tools bereitstehen, die eine stabile Ausführung des Prozesses erlauben, auch wenn nicht das Erfahrungslevel vorhanden ist, wie von einem Meister, der, ich sag mal, durch Handauflegen auf die Maschine tatsächlich weiß, was die Maschine gerade tut.
Ja, genau. Und noch dazu natürlich der Mensch, der ist kreativ, ne, und hat innovatives Denken, und das ist dann doch was,
ja,
wo die Maschine noch ein bisschen was aufzuholen hat.
Da hat die Maschine noch aufzuholen. Christina, wir haben ja auch darüber gesprochen, über die neuesten KI-Ergebnisse. Es gibt da auch sehr interessante und kreative,
ja,
Ergebnisse von tatsächlich,
ja, richtig.
Künstlerischer Bilderzeugung, sage ich mal, die wirklich, also zumindest auf mein, ich sag mal, ungeschultes Auge, also wirklich ein sehr gutes Niveau, wo man sagen würde, da steckt irgendwie fast schon Kreativität drin. Aber auch bis hin zu einem sehr großen oder sehr hohen logischen Verständnis. Wir hatten uns angeschaut, eine KI kann mittlerweile Witze erklären.
Das fand ich wirklich beeindruckend.
Unglaublich. Ja. Witze, die ich nicht erklären könnte, erklärt wunderbar die KI für einen. Also ja, ich weiß nicht, es gibt immer mehr Felder, die davon abgedeckt werden. Ja, das ist jetzt ein bisschen weiter weg von der, von der industriellen Anwendung. Aber ja, noch ist es definitiv so, und ich hoffe auch, es ist auch noch lang so, dass der Mensch seine eigene Aufgabe hat in der, gerade zum Beispiel in der industriellen Fertigung oder wie auch hier in der Logistik, und das glaube ich schon. Das,
ja, also davon bin ich definitiv überzeugt.
Genau.
Und es, ja, ich finde es auch wichtig, dass man wirklich immer diese Möglichkeit schafft, dass diese Schnittstelle Mensch-Maschine da ist und da einfach noch was möglich ist. Ne?
Genau, und es gibt ja auch durchaus viele geschaffene Aufgaben, einfach durch den Einsatz. Also wir kennen das durch den also ganz allgemein den Einsatz von IT, der schafft auch viele, viele Herausforderungen, entsprechend auch viele, ja, Aufgaben in Unternehmen, und genauso ist es natürlich hier.
Ja, auf jeden Fall. Eine andere Frage, die ja immer wieder aufgetreten ist, worüber wir kurz sprechen könnten, ist die Sache, ja, Prognosen in so volatilen Zeiten, wie wir es jetzt haben, ist es nicht irgendwie witzlos, um bei dem,
ja,
Thema Witze zu bleiben?
Ja. Ja,
oder trotzdem sinnvoll?
Ja, also tatsächlich, irgendwo wirkt es manchmal, als wäre es völlig sinnlos, das zu machen. Also wir hatten ja auch in den Gesprächen zum Beispiel so einen Punkt, der genannt wurde, ist, ja, ich glaube euch ja, bis den Daten 2018 hat das alles gut funktioniert, aber was ist denn jetzt mit den ganzen Krisen? Und das stimmt ja auch, dass es eine Herausforderung ist. Also es gibt tatsächlich dort teilweise Strukturbrüche dann in den Daten drin, dass die plötzlich ganz anders aussehen, in verschiedenste Richtungen. Und das war ja auch für uns in der Zeit, oder auch jetzt, ist dann immer eine neue Herausforderung. Und es gibt aber eben auch Lösungswege. Also wir haben ja zum Beispiel dann direkt, als wir im Februar 2020 gesehen haben, jetzt hier existiert natürlich der Bedarf, darauf zu reagieren, auf diese Änderung, Tools entwickelt, um zum Beispiel über Szenarien kurzfristiger,
ja,
reagieren zu können,
ja, ja,
also,
ja,
direkt kurzfristig reagieren zu können, da können wir vielleicht noch drauf eingehen, aber auch die verstärkte Hinzunahme oder vielleicht auch das neue Suchen nach Einflussfaktoren, die das Geschehen einfach beschreiben und mit hineinbringen können in die Prognosen. Das ist auch so ein Thema, was ja eine ganz neue Relevanz gewonnen hat und auch eine Chance bieten kann, da man, wenn man jetzt rückwirkend dort einmal hineinschaut in diese Veränderung, kann die KI quasi auch neue Dinge lernen, nämlich welche Einflussfaktoren haben denn tatsächlich diese Strukturbrüche angezeigt. Und das kann jetzt eben gelernt werden. In der Zeit, wo alles nur, ich sag mal, nach oben geht, ist es schwer, so etwas zu lernen. Also gesehen kann, ja, das auch tatsächlich eine Chance sein, die genutzt werden kann.
Das erinnert mich auch sehr an diese Zeit, Finanzkrise 2009-10 und Corona. Ja, da ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Also weder das eine Event noch das andere war für uns vorhersehbar,
ja,
aber man hat im Nachhinein dann oft diese Zusammenhänge gut identifizieren können.
Ja.
Und die kann man dann natürlich in der Zukunft nutzen, wenn es dann vielleicht mal kleinere Ab- oder, sind wir mal ein bisschen optimistisch, auch Aufschwünge gibt.
Genau. Christina, das hattest du mir auch mal erzählt. Also ein größerer Kunde, dessen Treiber dahinter, das ganze Feld Prognosen anzugehen, war auch gerade aus der Finanzkrise. Dem war auch klar, gut, okay, klar, Finanzkrise, Vorhersagen direkt auf die eigenen Daten, das nicht. Aber die waren quasi dann überrascht von dem Aufschwung. Und die Frage hat die getrieben, hätte man nicht vielleicht was sehen können,
genau,
dort, und das mal zu untersuchen. Eben entsprechend Ja, genau. Das ist vielleicht dann die richtige Fragestellung, dass man sagt, okay, vielleicht kann man so ein ganz spontanes Event vielleicht nicht vorhersagen, aber dann, wie reagiere ich jetzt auf einen potenziellen Aufschwung oder auch den ausbleibenden Aufschwung, um da nicht plötzlich mit leeren Lagern dazustehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir nach der Finanzkrise 2009/10 haben wir das gehört. Wir haben es jetzt aber auch wieder nach Corona gehört,
ja.
Dass da auch das träger angelaufen ist, das Geschäft, als es hätte sein können, hätte man frühzeitig gewusst, dass es jetzt wieder, ja, dass es jetzt wieder besser,
genau,
besser läuft und eher aufwärts geht.
Genau.
Ja. Richtig, richtig. Ja, das ist der große Vorteil natürlich von Einflussfaktoren, dass man so Trendwenden auch wirklich mitnehmen kann, ne? Was rein auf der eigenen Datenhistorie oft schwer modellierbar ist.
Richtig.
Naja, du hast auch das Thema Szenarien angesprochen. Sollen wir darüber kurz sprechen?
Ja, Christina, das war ja auch etwas, was du groß mit vorangetrieben hast. Genau. Also, vielleicht kannst du einfach mal kurz dazu erzählen, wie das funktioniert. Also wie ich, wenn ich meine Daten habe, schöne Historie, wie kann ich überhaupt dafür Szenarien erstellen?
Ja, also das Thema Einflussfaktoren spielt da auch eine große Rolle. Also es geht darum, bei Szenarien Best-Worst-Cases beispielsweise zu modellieren. Ja, also wie kann es schlimmstenfalls aussehen oder wie kann es bestenfalls aussehen oder welche Nuancen dazwischen können vielleicht auch noch auftreten. Und in so unsicheren Zeiten, ja, manchmal kommt man mit einer Prognose nicht weiter und dann kann man vielleicht sagen, okay, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wo mein Geschäft hingeht, aber vielleicht habe ich eine Idee, wo gewisse Einflussfaktoren sich hinentwickeln. Wenn ich zum Beispiel mir überlege, okay, was ist, wenn der Konsumklimaindex sich in der Zukunft so und so verhält, doch einen positiven Trend wieder hat oder vielleicht auf dem gleichen niedrigen Niveau bleibt, wie er jetzt ist. Mal angenommen, das ist so, wie verhält sich dann mein Geschäft? Und dann kann man Szenarien bauen und sich dann überlegen, okay, welches hält man denn jetzt für das Relevanteste oder für das Realistischste? Und ja, man sieht halt daran, dass es durchaus schwierig werden kann, da die Zukunft zu prognostizieren an der einen oder anderen Stelle. Aber man kann sich zumindest dann überlegen, auf welches Szenario stelle ich mich am ehesten ein. Und es gibt halt immer diese Zusammenhänge, ne? Von externen Einflussfaktoren zum eigenen Geschäft. Also die gibt es ganz oft. Konsumklima ist schlecht. Ja gut, dann werden manche Produkte vielleicht auch weniger oder seltener verkauft. Ist halt einfach so. Ja, und dann lohnt sich sowas einfach mit in die Modellierung reinzunehmen. Und das dann, ja, das kann man in Szenarien abbilden. Genau,
ja.
Das ist so die Idee.
Richtig.
Die Idee dahinter.
Genau, und also ich finde das immer toll, wenn man das sieht, wenn man quasi das Szenario selbst modelliert, über die Einflussgröße selbst modelliert, dann direkt die Auswirkung zu sehen auf die Prognose, die dann gestellt wird. Also das ist super. Genau.
Ja, genau. Genau. Ja. Das kann man daran gut sehen, auf jeden Fall.
Genau.
Noch
einmal ein bisschen weg von den sozusagen inhaltlichen Themen. Wir haben hier für unseren Stand hier auch, also wir haben schöne Goodies aufgebaut. Das eine ist, dass wir Glückskekse hier mit dabei haben, quasi um... Also wir können quasi nicht nur Unternehmensdaten vorhersagen, sondern über die Glückskekse vielleicht auch ein bisschen das persönliche Schicksal.
Genau, aber das sind wir nicht so sehr für den Inhalt verantwortlich.
Richtig, genau.
Ja.
Und da kann ich noch eine kleine Anekdote anbringen. Wir hatten, da warst du gerade weg vom Stand.
Oh, okay.
Genau, und ein Interessent hatte seinen Glückskeks geöffnet und wunderbarerweise hatte er den Spruch da drin: Der einzige Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu erschaffen. Was natürlich dann jede weitere Erklärung über unsere tollen Prognosen zunichte gemacht hat. Entsprechend, wir sollten uns das noch einmal überlegen mit den Glückskeksen. Nee, aber nein, die Leute sind sehr glücklich, wenn sie ihr...
Ja, also ich bin total überzeugt von unserem Produkt. Also, und diese Messe hat daran überhaupt nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Aber ich meine, es ist immer gut, sich kritisch mit der Sache auseinanderzusetzen.
Absolut, genau.
Zu Verbesserungen, dass man sich Gedanken macht. Und ja, also.
Und tatsächlich ist ja irgendwie auch etwas Wahres dran. Also vielleicht so ein anderes Thema, dass wenn man nämlich gerade, wenn man eine Prognose gemacht, manchmal hat die ja auch eigene psychologische Effekte oder man reagiert ja auch auf die Prognose.
Richtig.
Man handelt nach der Prognose. Entsprechend kann die eigene Auswirkung haben. Aber das ist vielleicht ein Thema für sich, was fast schon philosophisch besprochen
Stichwort
werden muss.
Stichwort self-fulfilling prophecy.
Ja, quasi, genau. Richtig. Wo tatsächlich auch hier ein Gespräch schon am Stand zu stark gefunden hat.
Ja, super.
Genau.
So zum Beispiel als Abschluss. wir haben das Thema Witze und Glückskekse gehabt. Was macht ein Informatiker, wenn sein Auto nicht anspringt?
Ausschalten und wieder anschalten.
Fast. Er steigt aus und nochmal ein.
Ja, sehr gut.
Und vielleicht noch, genau. Was macht ein Pirat am Computer?
Musik herunterladen? Was macht ein Pirat am Computer?
Er drückt die Enter-Taste.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, aber Google hätte uns jetzt die Witze erklären können. Ich bin
ja
nicht der Profi,
genau,
drin.
Aber dafür haben wir Google. Dafür müssen wir nicht machen.
Genau. Oh, Christina, ja. Eins noch. Ja. Wir haben nämlich auch ein Gewinnspiel und da haben wir jetzt ja auch schon einige teilgenommen. Magst du vielleicht davon noch erzählen, was die Aufgabe ist und welchen Bereich an Antworten wir bereits...
Oh ja, hol
her. Genau, gerne. Sehr gut. Genau.
Also, die Idee ist, dass man mal schätzt, wie viel in dieser Glaskugel drin ist an Dekosteinen. Blaue Dekosteine haben wir hier drin. Die ist ziemlich schwer, dieses Behältnis. Und ja, wir haben schon ziemlich viele Antworten eingesammelt. Das ist unsere Box.
Huch! Und das waren die...
Die noch nicht ausgefüllten Antwortzettel. Ja, die hebe ich gleich auf.
Genau.
Ja. Auf jeden Fall...
Es geht voran dort und es gibt tatsächlich eine breite Spanne. Das ist wirklich interessant.
Ja.
Und wir werden mal testen, ob es stimmt, dass wenn wir die später aggregieren, also einen Mittelwert darauf bilden, ob diese Schwarmintelligenz tatsächlich funktioniert, werden wir also auch dann mindestens auf Social Media teilen können. Wo kann man uns folgen?
Naja, LinkedIn. LinkedIn ist super. Twitter sind wir auch.
Genau, sehr gut. Also wer die Antwort YouTube. Darauf haben will, genau.
Spotify, Podcast.
Abonnieren oder so.
Alles genau. Abonnieren, alles abonnieren. Und unsere Newsletter natürlich.
Die Kamera
www.prognostiker.de.
Ich glaube, die Kamera ist schon ausgegangen, aber wir haben ja die Audioaufnahme.
Wir haben zum Glück die Aufnahme, genau. Alles
sehr gut.
Gut. Ja, ich glaube, ja, das war doch ein guter Rundumschlag, oder? Um alles, was wir so in den letzten 2 Tagen erlebt haben oder in der letzten Zeit. Es war einfach schon zu lange her, dass wir in einem Podcast
Morgen
hatten.
Haben wir noch einen Tag, genau, an der Messe.
Genau.
Also
mal schauen,
morgen
was uns
zum
da
Zeitpunkt
erwartet.
Der Aufnahme. Genau, ja, nicht genau. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Genau, aber es wird sicherlich, wer jetzt das heute hier verpasst hat oder die Logimat verpasst hat, es wird noch andere Gelegenheiten geben, wo man uns treffen kann. Und in Kontakt treten kann man jederzeit.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. So, und ich trinke jetzt mal meinen Kaffee aus.
Das
war es also aus unserer Prognostiker-Kaffeeküche.
Heute am Messestand.
Genau. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.